Wir haben einen Gott, der alle Macht im Himmel und hier auf dieser Erde hat. Und dieser Gott kann gewaltige Dinge tun. Das Geniale daran ist, dass dieser Gott uns total zutiefst liebt. Und dazu kommt noch, weil er uns liebt, setzt er seine Macht für uns immer wieder ein. Er hat sogar die Macht, uns vom Tod, von wenn wir gestorben sind, zum Leben zurückzuholen. Seine Liebe zu uns zeigt er auch dann, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Dann erleben wir, er lässt uns nicht allein und er gibt uns emotional Stärke. Das ist die eine Realität unseres Glaubens. Eine andere ist aber auch die, dass Gott, der uns liebt und der die Macht hat, uns zu helfen, manchmal nicht so eingreift, wie wir uns das manchmal wünschen. Selbst wenn wir versuchen, noch mehr zu glauben, intensiver zu beten und vielleicht ernsthafter zu fasten, kann es sein, dass seine Hilfe ausbleibt. Und dass wir in der Not nicht mal seine Nähe und Gegenwart spüren. Und in unserem Glauben machen wir so zwei Erfahrungen, diese beide Erfahrungen. Die absolute Nähe und Hilfe Gottes, aber auf der anderen Seite auch seine Ferne und seine scheinbare fehlendes Eingreifen. Und die Frage ist, wie kriegen wir diese beiden Realitäten zusammen? Wie können wir damit richtig umgehen? Und deswegen möchte ich mit euch mal dieses Thema anhand des alttestamentlichen Textes von Jakob mal anschauen. Der Abschnitt steht in 1. Mose 32 und es geht, wie wir schon gehört haben, um den Kampf, den Jakob mit Gold an dem Fluss Jabok hat. Mein erster Gedanke dazu ist, Gott, dein Feind. In diesem Abschnitt, einige Kapitel vorher, erfahren wir, wie Jakob damals vor seinem Bruder Esau fliehen musste. Er hat ihn auf eine ganz hinterhältige Art und Weise den Erstgeburtssegen geklaut und dann hatte er Angst vor seinem Bruder Esau. Der wollte ihn nämlich töten. Und dann flieht Jakob zu seinem Onkel Laban und da bleibt er. Er heiratet, hat zwei Frauen, bekommt Kinder und wird sehr wohlhabend. Und dann nach 20 Jahren hat er auf einmal den Wunsch, in sein Heimatland zurückzukommen und eigentlich die Beziehung mit seinem Bruder wieder in Ordnung zu bringen. Und dann zieht er los. Er kommt, zieht Richtung Heimat, kommt bewusst in das Gebiet Edom, das sein Bruder Esau gehört. Und dann auf einmal hört er hier, dein Bruder Esau kommt mit 400 Mann. Und er kommt gegen dich. Und das ist der Moment, wo er denkt, Mann, also mit 400 Mann muss der nicht kommen. Der kommt nur, um mir endlich das heimzuzahlen, was ich vor 20 Jahren ihm getan habe. Und der Jakob kriegt Todesängste. Ängste, die er in seinem Leben noch nie so gehabt hat. Er hat Todesängste. Und genau hier steigt jetzt der Text ein. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Nur er blieb allein noch zurück. Es gibt Momente in unserem Leben, da sind wir total allein. Mutterseelen allein. Allein mit unserer Krankheit, unserem Schmerz, Hilflosigkeit, Not, Wut, Verletzung und Angst. Und da ist kein Mensch, der unsere Not und unseren Schmerz wirklich verstehen kann. Vielleicht ansatzweise, aber bis in die Tiefe nicht. Und da ist auch keiner, der uns vielleicht helfen kann. Und das sind Momente, da sehnen wir uns danach, dass Gott uns nahe ist. Dass er uns bildlich in den Arm nimmt, uns liebt, tröstet und wieder Mut zuspricht. Und das erleben wir immer wieder. Aber es gibt auch Momente, wo wir Gottes Nähe in solchen Momenten nicht spüren, obwohl wir uns danach sehen. Wo wir den Eindruck haben sogar, dass Gott nicht nur nicht da ist, sondern dass er uns entgegenkommt. Und genau das ist die Situation von Jakob. In dem schlimmsten Moment seines Lebens hofft er auf die Hilfe von Gott. Doch der Helfer, auf den er hofft, wird für ihn auf einmal scheinbar zum Feind. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen. Der Mann, und das erfahren wir dann später, ist Gott selbst, der mit ihm dann kämpft. Gott nimmt Jakob nicht tröstend in seine Arme und macht ihm Mut, sondern dieser Gott fängt mit ihm an zu kämpfen. Und so kann es uns auch manchmal ergehen. Wir erleben Gott nicht mehr als unseren Freund und Helfer und liebenden Vater, sondern plötzlich ist er unser Gegner, vielleicht sogar unser Feind. Der Strohhalm, Gott, an dem wir uns klammern, der zieht uns vielleicht sogar noch, so haben wir den Eindruck, auf einmal mit in die Tiefe, anstelle dass er uns aus der Tiefe herauszieht. Wie gehen wir mit der Situation um? Was machen wir? Mir hilft es in diesen Momenten, dass ich mich nicht auf mein Gefühl verlasse, sondern dass ich mich an Gottes Zusagen festklammere. Ich sage das nicht so, muss man einfach glauben. Nein, das ist nicht einfach. Dass ich mich festklammere an den Zusagen Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann halte ich mich an dieser Zusage und an viele andere Zusagen der Bibel halte ich mich fest. Ihr schreibt mir so Zusagen sogar raus, damit ich in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, da ist Gott nicht da, dass ich weiß, nein, sein Wort stimmt, ich halte mich daran fest. Und ich halte ihm diese Worte auch manchmal vor, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht so. Ich sage hier, Gott, du hast doch gesagt, du bist bei mir alle Tage. Wo bist du jetzt? Und es ist für uns, für unseren Glauben, für diese Momente elementar wichtig, dass wir uns an Gottes Zusagen festhalten. Gott ist immer bei uns. Auch wenn wir den Eindruck haben, der lässt uns jetzt zu ertrinken. Die Tatsache sehen wir auch bei Jakob. Und das wirkt erstmal vielleicht paradox, aber machen wir uns erstmal bewusst, Gott ist bei Jakob. Der ist da. Und jetzt müssen wir verstehen, warum kämpft denn Gott mit ihm? Und da müssen wir wissen, dass Gott nicht aus Strafe und weil er der Feind von Jakob ist, mit ihm kämpft, sondern das geschieht rein aus Liebe zu Jakob. Wir müssen sehen, dass Jakob bis zu diesem Zeitpunkt, und ihr könnt das gerne mal durchlesen, die Kapitel vorher, was für ein Kerl der war. Der ist auf Laban getroffen und der war noch ein größeres Schlitzer als er, mit seinen zwei Frauen und so weiter, weil er da betrogen hat, also zukünftigen Frauen von Jakob. Jakob war die ganze Zeit, bis zu diesem Zeitpunkt, hat er eigentlich das gelebt, wofür sein Name steht. Jakob heißt übersetzt auch neben Fersenhalter auch Betrüger. Und das hat er gemacht. Er war ein total egoistischer Typ. Er hat immer nur seine Vorteile, eigene Vorteile gesucht. Und Gott, den hat er dann mal gefragt, wenn es ihm schlecht ging. Ansonsten war es ihm egal. Und Gott muss ihm begegnen, damit aus Jakob wirklich ein anderer Mensch wird. Und durch den Kampf hat hat Jakob aufgehört, nicht mehr selbst Chef in seinem Leben zu sein, sondern er musste es Gott abgeben. Gott war plötzlich sein Chef und er hat nicht mehr sein Leben in der Hand. Er hat es Gott überlassen. Das muss nicht bei uns so sein. Also Gott stellt sich uns nicht in den Weg. Er ist nicht unser Feind. Aber manchmal stellt er uns entgegen, damit wir weiterkommen in unserem Glauben. Aber es geschieht nie aus Böswilligkeit. Auch bei Jakob war das nicht. Und wenn wir meinen, dass Gott unser Feind ist, dann müssen wir wissen, müssen wir uns bewusst machen, nein, das ist eine Lüge. Es stimmt nicht. Die Wahrheit ist, und das sagt Paulus, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Und jetzt eine rhetorische Frage, sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wenn Gott unser Feind ist, warum opfert er dann seinen geliebten Sohn für uns? Das ergibt keinen Sinn. Gott ist nicht unser Feind, er liebt uns und er ist auf unserer Seite. Aus dem Kampf mit Gott geht Jakob mit einer ausgerenkten Hüfte hervor. Und ich habe es mal so übertragen und habe gesagt, deine ausgerenkte Hüfte. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf die Hüfte, auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann sagte er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Was ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? Entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Phnuel, Gesicht Gottes. Jakob kämpft die ganze Nacht bis zum Morgen gegen Gott. Und aus dem Kampf geht er nicht unbeschadet heraus, sondern er hat eine ausgerenkte Hüfte. Und ich glaube, wir alle kennen Situationen in unserem Leben, aus denen wir mit einer ausgerenkten Hüfte herausgekommen sind. Obwohl wir alles überstanden haben, bleibt in unserer Seele eine Narbe zurück. Wir haben eine schlimme Mobbing-Situation auf der Arbeit erlebt, die nun endlich beendet ist. Die schwere Krankheit mit unendlich vielen Therapien haben wir überstanden. Der schmerzhafte Scheidungskrieg ist vorbei. Nach dem Tod eines geliebten Menschen fangen wir langsam wieder an zu leben. Wir sehen wieder Licht am Horizont. Wir sehen das Morgengrauen. Doch obwohl wir die Sonne wieder aufgehen sehen, bleibt trotzdem ein Knacks in unserer Seele zurück. Unser Verhältnis zu Gott ist nicht mehr das Gleiche, was es mal war. Es hat sich verändert. Das Vertrauen zum Leben, zu unserem Leben und zu Gott ist nachhaltig erschüttert. Ich habe das Interview einer ehemaligen Missionarin gehört, deren Mann unschuldig seine Arbeit verloren hatte. Und das hat diese ganze Familie, also Ehepaar mit zwei Kindern, 6 Jahre in die Armut gestürzt. Der Mann hat alle möglichen kleinen Jobs gemacht, damit sie finanziell einigermaßen über die Runden kam. Und die Frau sagte, dass sie eigentlich diese schwere Zeit gut überstanden hätte. Die Beziehung zu Gott hätte darunter nicht gelitten. Aber ihr Mann hat seit diesem Moment ein gebrochenes Verhältnis mit Gott. Sie haben viel gebetet, viel gehofft und es hat sich nicht geändert. 6 Jahre lang. Und sie kann auch sagen, selbst 6 Jahre später kann ich nicht sagen, warum das Ganze überhaupt und vor allem so lange gedauert hat. Was macht das für einen Sinn? Sie sieht bis heute keinen positiven Lerneffekt. Es bleibt Die Tatsache, dass auch wir Christen genau wie Menschen ohne Gott persönlich Neid und Not erfahren. Im Psalm 34, 20 heißt es, wer nach Gottes Willen lebt, wer ein Gerechter ist, der erfährt viel Leid. Und selbst Jesus, der gehorsam gegenüber Gott war, der ihn geliebt hat, was ist mit ihm passiert? Er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und es spielt dabei keine Rolle, ob Menschen, der Teufel oder sogar Gott selbst uns unsere Hüfte ausrenkt. Es bleibt nachher eine Narbe zurück. Und die Frage ist, wie können wir nun mit diesen Dingen umgehen? Wie kann aus einer ausgerenkten Hüfte eine gesegnete Hüfte werden? Dass wir Leid erfahren, das ist eine schmerzhafte Realität. Und es kann unser Verhältnis zu Gott negativ prägen. Und das wollen wir uns ganz ehrlich mal einstellen. Es kann passieren. Es gibt Leute, die brechen mit Gott, weil sie damit nicht mehr klar können, kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nie in diesem Stadium stehen bleiben. Dass wir nie in der Verbitterung, die wir gegenüber Gott entwickeln, dass wir stehen bleiben. Dass das kommt, das können wir manchmal nicht verhindern. Das ist eine Frage, wie groß dieser Schmerz ist oder die Not, die wir erlebt haben. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, bleiben wir da drin stecken? Oder wollen wir da raus? Wollen wir weiterkommen? Und Jakob macht es so. Er sagt zu Gott, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Jakob hat seine Hüfte ausgerenkt bekommen. Aber er nimmt das nicht einfach so hin. Er sagt dann, ja, das ist halt so. Nein, Jakob will, dass diese ausgerenkte Hüfte einen Sinn macht. Er sagt, diese Hüfte muss ein Segen werden für mich. Und genau darum geht es auch mit unseren ausgerenkten Hüften. Mit jedem Unglück, jedem Verlust, jedem Schmerz wollen wir nicht einfach ohne irgendwie einen Frieden oder Sinn bis zu unserem Lebensende durch die Gegend humpeln. Ich kenne genügend Menschen, da ist das der Fall. Und man spürt aus jedem Knopfloch, da ist eine Verbitterung gegenüber Gott, gegen Menschen und Gott. Alles, was wir erleben, muss zu unserem Segen werden. Und deswegen sagt Paulus auch, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, und jetzt könnt ihr in Klammern das setzen, was ihr rein wollt, Krankheit, Tod, Leid, Unrecht, zum Besten dienen. Wenn das nicht so wäre, wäre das zynisch. Er sagt, alle Dinge, sagt Paulus, und Paulus hat viele schwere Dinge erlebt, müssen zu unserem Besten dienen. Nicht für Gott, zu unserem Besten. Für dein und mein Bestes muss alles, was du erlebst, egal wie schlimm es ist, zum Besten dienen. Den Segen, den Jakob durch Gott erfährt, ist erstmal, dass er einen neuen Namen bekommt. Jakob wird nämlich vom Betrüger zu Israel. Und das bedeutet übersetzt Gotteskämpfer. Doch es geht hier nicht einfach darum, sondern sagt, ja, du kriegst jetzt mal einen neuen Namen, ist ja auch mal schön. Jakob ist ja schon so abgenudelt, jetzt kriegst du mal was Neues. Sondern das drückt mehr aus. Das sagt, Jakob, ich gebe dir ein neues Herz. Ich mache was anderes aus dir. Du kriegst eine positive Veränderung und die wird deutlich durch deinen Namen. Und das sieht man bei Jakob dann auch, bis zu dem Zeitpunkt war er egoistisch anders. Und dieser Vorfall, dieser Kampf hat ihn verändert und er ist ein anderer geworden. Aus jedem Kampf werden wir durch Jesus verändert herausgehen. Ich habe das Interview von einem Vater gehört, der seinen 24-jährigen Sohn wegen eines unentdeckten Herzfehlers verloren hatte. Und das Ereignis, als das Interview gehört, war 11 Jahre schon her, als das war. Also nicht das Interview, sondern der Tod seines Sohnes. Und er erzählte so ganz offen und ehrlich, dass er die ersten Jahre fast unerträgliche Schmerzen davon getragen hat, dass er seinen Sohn verloren hat. Das hat er fast nicht ertragen. Und er sagt auch schon nach 11 Jahren, es ist immer noch so, dass wenn ich daran denke, mein Sohn, das tut furchtbar weh. Aber rückblickend auf diese 11 Jahre konnte er dann sagen, dass er geistlich gewachsen ist. Dass er eine Veränderung in der Beziehung zu Gott erlebt hat, dass sie positiv ist. Im Text heißt es dann weiter, die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Darum essen bis heute die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Gott den Hüftmuskel Jakobs berührt hat. Gott hat Jakobs Hüftmuskel berührt und dadurch ist dieser Muskel heilig geworden. Gott macht aus Jakobs ausgerenkter Hüfte eine heilige Hüfte. Und Jesus macht aus unserem Schmerz, Krankheit, Not und allem anderen etwas Heiliges. Aber wie kommen wir dazu? Wie kommen wir dazu, dass wir von diesem schmerzhaften Sache zu etwas Heiligen werden? Damit es dieser Fluch, den wir als Fluch erleben, nachher zu etwas wird, wo wir sagen, das ist gut. Es ist nicht schön, aber es ist gut. Gott hat es gut gemeint. Und da möchte ich euch 3 Tipps geben, die haben mir geholfen. Ich weiß, dass es immer so ist, was man selbst hat, beim anderen funktioniert, aber ich hoffe, sie helfen euch auch. Aber ihr dürft selbst auch forschen. Ich bin mit dem Thema noch nicht durch, aber ihr dürft selbst gern weiterforschen. Was ich wichtig fand, ist, und zwar, dass wir ehrlich werden. Ich habe immer wieder erlebt, wie wichtig es ist, dass ich ganz ehrlich vor mir selbst und vor Gott werde. Ich kenne Situationen, da war es wirklich schlimm. Und da hat mir eine Seelsorgerin gesagt, weil ich dann so gleich das so geistig, vergeistigt hat die Situation, ach alles gut. Und dann sagt sie, Björn, geh nicht den zweiten Schritt, mach nicht den zweiten Schritt von dem ersten. Fang erst mal an, ehrlich zu werden vor Gott und vor dir. Und es geht darum, dass wir ehrlich sind, dass wir sagen, das, was wir erleben jetzt, ist schlimm, es ist Kacke. Nichts Schönes. Es ist Mist. Es nicht beschönigen. Und es spielt dabei keine Rolle, ob andere sagen, na, was du da erlebst, das ist ja banal. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es ist euer Schmerz. Und ihr erlebt das. Und das zählt. Und dann ist es es, dass man sagt, dass dieses Ereignis etwas ist, was man ernst nimmt. Und dann kann man auch sagen, was man erlebt mit Gott oder in dem Moment nicht erlebt mit Gott, dass man ihm ganz ehrlich sagt, Gott, da warst du nicht da. Oder zumindest habe ich das nicht gespürt. Du hast mich in dem wichtigsten Moment meines Lebens alleine gelassen. Und vielleicht müssen wir dann mal, wie Jakob bildlich gesprochen, in den Kampf mit Gott einsteigen. Ich mache das manchmal. Wie lange dieser Kampf dauert, das kann ganz unterschiedlich sein, weil jeder unterschiedlich empfindet und der Schmerz unterschiedlich sein. Ich kenne Sachen, die haben sich in einer Stunde erledigt gehabt. Und dann hatte ich Frieden. Aber es gab auch Situationen, wo ich über Jahre hinweg immer wieder gekämpft habe. Das Ende des Kampfes hat man, oder haben wir dann erreicht, wenn wir, und das ist entscheidend, Frieden haben mit der Sache. Und das ist mein Tipp, suche den Frieden. Ihr braucht den Frieden für euer Hüftgelenk leiden. Es geht nicht darum, dass ihr immer versteht, warum gerade euch so eine furchtbare Sache passieren musste, sondern dass ihr trotz fehlender Antwort von Gott Frieden habt. In meinem bisherigen Leben kann ich 5 Ereignissen zurückdenken, die mich existenziell getroffen haben. Schlimme Dinge. Bei manchen erkenne ich rückwirkend jetzt einen Sinn. Und ich verstehe, warum das kommen musste. Und ich sehe da einen Lerneffekt oder andere Dinge. Und ich kann sagen, ja, das war so und es ist gut gewesen. Möchte ich nicht wiedererleben, aber es war gut. Aber bei manchen erkenne ich nach Jahren keinen Sinn. Und ich kenne dann kommen Christen, naja, du hast doch das und das. Sag ich, nein, hätte ich auch anders gelernt, brauche ich nicht. Ich erkenne den Sinn nicht. Das Entscheidende ist aber nicht, ob wir alles verstehen, sondern das Entscheidende ist, dass wir darüber Gottes Frieden haben. Und zu dem müssen wir kommen. Wenn wir nicht den bekommen, werden wir verbittert. Und deswegen sucht diesen Frieden, haltet an Gott fest, ringt darum, bis ihr diesen Frieden habt. Und dann könnt ihr sagen, jetzt ist gut, Gott. Und ein letzter Tipp ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir einen souveränen und einen liebenden Gott haben. Der weise König Salomo, der sagt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wie ich schon mal in einer der letzten Predigten gesagt habe, geht es bei Furcht nicht darum, dass wir Angst vor Gott haben. Das wäre widersprüchlich. Wir dürfen Gott lieben und Liebe und Angst, die passen nicht zusammen. Gottesfurcht meint, dass wir Gott achten, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn ehren, dass wir ihn lieben. Und das zählt auch beim Leid dazu, dass wir uns nicht über Gott stellen, sondern ihn als unseren Gott auch akzeptieren, auch wenn wir nicht alles verstehen. Für mich ist das so spannend, wenn man Hiob liest. Hiob, der wirklich nichts für sein Unglück kann. Und dann geht das bis Kapitel 38. Er ringt mit seinen Freunden und sagt, Gott, soll ich mal mir erklären, ich verstehe es nicht. Und dann kommt Gott. Und er stellt dann erstmal seine Freundin in den Senkel, weil die völligen Blödsinn erzählt hat. Und dann fängt Gott an, mit Hiob zu reden. Und er fragt ihn und sagt, du Hiob, ich will dir mal einfach ein paar Fragen stellen. Und dann stellt er so banale Fragen wie, warum geht der Klipptax abends, wenn die Sonne unterkommt, in seinen Bau? Ich sag mal ein paar Sachen, warum fliegt die Schwalbe von Süden nach Westen? Und was weiß ich, so alles banale Sachen aus der Natur. Und dann fragt Gott, hier, was ist denn? Was sagst du denn? Was für eine Logik hast du dahinter? Wie erklärst du dir das? Und Hiob sagt, ich weiß es nicht. Und dann sagt Gott, Hiob, wenn du so banale Sachen nicht verstehst, wie willst du dann das Leid dieser Welt und dein eigenes Leid, was dir dazugestoßen hat, wirklich bis ins Letzte verstehen? Wir verstehen nicht alles. Wir verstehen Gott nicht. Der deutsche Pastor, Autor, Fernsehprediger Wolfgang Wegert, der auch die Arche gegründet hat, nicht dieses Hilfswerk Arche, sondern die Gemeinde in Hamburg, der wurde in einem Interview gefragt, wie er denn mit seinen schweren Depressionen umgehen würde. Und er fragte der Reporter, sag mal, du bist doch so einer, der sich 100% in Gottes Reich einbringt, du opferst dich aus. Bist du ja nicht manchmal sauer auf Gott, dass du, so ein gesegneter Mann Gottes, von dieser Krankheit nicht befreit wirst und andere siehst du, die werden alle gesund? Und er leidet wirklich drunter. Also es ist nicht so, dass er das überwunden hat. Und dann gab Wegert so sinngemäß zur Antwort, weißt du, so wie Gott den einen Menschen klein erschaffen hat, so kann er den anderen auch groß erschaffen. Und genauso ist es mit der Heilung. Wenn Gott will, wird er den einen Menschen heilen und den anderen wird er nicht heilen. Wenn nicht, dann ist es nicht unsere Aufgabe, Gott in Frage zu stellen, sondern seine Souveränität zu akzeptieren. Paulus sagt dazu, hat der Töpfer, damit meinte er Gott, nicht die Freiheit, aus ein und denselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen. Ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Ich weiß, was ich jetzt sage, ist nicht so populär. Aber das ist aus meiner Sicht auch eine Realität. Und ich selbst kann euch nur sagen, mir hat diese Souveränität Gottes ungemein geholfen. Dass ich sage, ich verstehe Gott dich nicht, was du machst. Und ich finde es Mist, was du machst. Aber ich weiß, du bist Gott Du bist klüger als ich. Du weißt, du kennst mich zutiefst. Ich werde es vielleicht nie bis zum Ende verstehen, aber du stehst darüber. Weil ich weiß, dass Gott unbestechlich ist. Er ist ehrlich und ist klug und ist weise. Doch das Entscheidende ist nicht nur, dass Gott souverän ist. Wisst ihr, mancher Diktator ist auch souverän. Aber das unterscheidet ihn wesentlich von Gott. Weil das Entscheidende ist, dass Gottes Souveränität mit Liebe einhergeht. Gott handelt souverän, aber immer aus Liebe zu uns. Und ich möchte den Vers nochmal sagen, den Paulus sagt. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle zum Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Nix. Und deswegen, lass deine ausgerenkte Hüfte zu einer gesegneten Hüfte werden. Hör auf, die ganze Zeit durch die Gegend zu humpeln und irgendwie verbittert gegenüber Gott zu sein. Klär das. Werd ehrlich vor Gott. Geh da rein mit ihm zur Not in den Kampf und kämpfe, bis du Frieden hast, bis du sagen kannst, es ist gut. Es tut nicht mehr weh. Und versuche, Gott als den souveränen Gott zu sehen, als den liebenden Gott. Es ist kein Problem, gegen Gott zu klagen und sich zu rebellieren und sagen, du bist unmöglich. Da hat Gott kein Problem. Aber mach allen Streit, den du mit Gott hast, mit Gott aus und nicht gegen ihn. Bleib im Kampf drin. Und dann wird dein Hüftlein zu einem gesegneten Leiden. Amen.